Thema. Die Radio Liechtenstein Diskussionssendung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Sendung Thema, Mikrofon Jutta Hopp. Bei mir zu Gast ist Christine Bauer-Jelinek. Zu sehen und zu hören war sie am Business-Tag vom vergangenen Dienstag in Vaduz. Jetzt ist sie hier bei Radio Liechtenstein mit mir im Gespräch. Grüß Gott, Frau Bauer-Jelinek.
Grüß Gott.
Christine Bauer-Jelinek ist Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin mit Sitz in Wien. Sie ist Leiterin des Instituts für Machtkompetenz und der Dresscode Company. Außerdem und vielem mehr ist sie Sachbuchautorin, unter anderem Die helle und die dunkle Seite der Macht und Die geheimen Spielregeln der Macht. Und genau die wollen wir in unserer heutigen Sendung unter die Lupe nehmen. Frau Bauer-Jelinek, jeder glaubt zu wissen, was Macht ist. Im Duden wird es wie folgt übersetzt: Macht ist die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Wie erklärt die Fachfrau den Begriff Macht?
Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man es definieren kann. Aus meiner Sicht ist ganz wichtig zu sehen, dass Macht dann im Spiel ist, wenn es einen Widerstand gibt. Also nicht nur einfach Kreativität oder etwas machen, sondern es ist so, dass jemand etwas will. Sie haben ein Ziel zum Beispiel, ein berufliches oder ein privates Ziel, und dann hat jemand etwas dagegen, also einen Widerstand. Und alles, was sie dann tun, um sich durchzusetzen und um diesen Widerstand zu überwinden und zu ihrem ursprünglichen Ziel zu kommen, das ist der Einsatz von Macht.
Jetzt haben Sie ja Ihrem Buch mit dem gleichnamigen Titel Die dunkle und die helle Seite der Macht beschrieben. Welches ist denn die dunkle Seite? Die scheint ja jeder zu kennen und auch zu verurteilen.
Das ist auch so, dass wenn man das Wort Macht ausspricht, dann fällt den meisten Menschen zuerst ein Machtmissbrauch. Und die dunkle Seite der Macht ist eben das, was wir täglich in den Medien hören und lesen, wo Macht missbraucht wird, wo Menschen ausgenützt werden, wo sie ausgebeutet werden und wo es eben nicht mit rechten Dingen zugeht oder nicht mit nach ethischen Regeln zugeht. Jetzt ist das mit der Ethik natürlich eine relative Sache, denn auch die Menschen, die oft Macht missbrauchen, haben oft Gründe oder Rechtfertigungen. Es sagt ja selten jemand von sich, ich bin böse, ich tue etwas Böses, sondern die Beurteilung unterliegt ja dann immer einem Prozess, sehr oft auch einem gerichtlichen Prozess, um festzustellen, ob hier wirklich Macht missbraucht wurde. Aber auch im zwischenmenschlichen Bereich ist nicht alles, was uns nicht gefällt, gleich Machtmissbrauch, sondern da muss es schon mehrere Aspekte geben, wie es wird ein Gesetz gebrochen, zum Beispiel der Vorgesetzte ordnet Überstunden an und bezahlt die dann nicht, oder es wird ein Kind geschlagen zum Beispiel. Also es gibt einen gesetzlichen Rahmen dafür. Aber noch viel feiner sind die zwischenmenschlichen, ethischen, moralischen Aspekte, ob jetzt jemand etwas als ordentlich empfindet oder bereits als die dunkle Seite der Macht.
Ist Machtmissbrauch generell verwerflich? Also gibt es auch vielleicht einen guten Grund, um einmal Macht zu missbrauchen?
Es gibt sehr oft gute Gründe, um Gesetze zu übertreten, und das wäre dann natürlich, streng genommen, ein Missbrauch. Aber wenn man jetzt ethische Gründe hat, um zum Beispiel jemanden zu helfen oder jemanden zu retten oder sie überwältigen einen Räuber, das dürften sie eigentlich auch nicht, aber dafür gibt es ja Notwehr und ähnliche Paragraphen, um solche Situationen dann zu klären. Oder wenn man es jetzt politisch nimmt, sich gegen ein tyrannisches Regime zur Wehr zu setzen und eine Widerstandsbewegung zu organisieren. Auch das sind Gründe, wo man dann im Geheimen agiert, eine geheime Untergrundorganisation, eben das Regime stürzt. Also es gibt im inneren Gewissen, dort wo die Zivilgesellschaft auch sich oft selbst Macht geben muss, Gründe, wo man sagt, ja, das mache ich jetzt.
Jetzt rede ich nicht nur, wenn ich die dunkle Seite betrachte, nicht nur vom Machtmissbrauch. Generell hat der Mensch das Gefühl, Macht ist was Schlechtes. Warum ist das so?
Macht ist in Verruf geraten, vor allem durch den Zweiten Weltkrieg und den gigantischen Machtmissbrauch im Dritten Reich, wo ganze Völker und Regierungen in diesen Sog geraten sind und ganz besonders stark ist dieses Machttabu in Österreich und in Deutschland, den Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs. Es ist anders in Frankreich bei den US-amerikanischen Bürgern. Da ist das Selbstbewusstsein ein größeres und auch das Wort Macht nicht ganz so negativ besetzt. Aber auch durch die persönliche Biografie hat man einfach sehr viele negative Erlebnisse und wenig Bewusstsein darüber, dass man ohne positive Gestaltungsmacht gar nichts zusammenbringen würde. Man braucht für jedes Ziel, und sei es nur, dass sie sich mit ihrem Partner einigen, wo sie auf Urlaub hinfahren, wenn das sehr unterschiedlich ist, braucht man für jedes Ziel dann Macht.
Ein konkretes Beispiel vielleicht, wie der Deutsche, der Österreicher reagiert und der Amerikaner, wenn es um Macht, Einsetzen von Macht geht, aus dem alltäglichen Leben?
Also zum Beispiel, um ein berufliches Thema wieder herzunehmen, in einem Meeting oder in einer Sitzung würden Menschen, ich will es jetzt gar nicht so sehr auf die Nationalitäten beziehen, aber Menschen, die ein schwaches Verhältnis zur Macht haben, die würden dann eher versuchen zu manipulieren oder hinten herum etwas zu erreichen oder ihre Ansprüche gar nicht so offen auf den Tisch zu legen. Während jemand, der hier so dieses Hoppla, jetzt komm ich, Verhalten an den Tag legt, deutlich sagt, was er oder sie möchte, also seine Ziele deutlicher kundtut, seine Gehaltsforderungen kundtut, dass eine Frau zum Beispiel klar signalisiert, sie möchte eine Führungsposition einnehmen und nicht darauf wartet, bis sie eben berufen wird oder bis jemand entdeckt, wie fleißig sie im Geheimen doch immer gearbeitet hat.
Also sind Intrigen hintenrum, das ist so ein Zeichen von Mangel an Machtkompetenz.
Intrigen, so allgemein kann man das aus meiner Sicht nicht sagen. Eine Intrige kann auch ein sehr bewusst gewähltes Mittel sein, wenn etwas anderes nicht funktioniert und das Ziel trotzdem wichtig ist. Aber hintenherum ist natürlich in unserer Vorstellung etwas, was nicht so schön ist. Wir haben im Allgemeinen eher so das Bedürfnis, dass wir sagen, das sollte doch direkt, offen, transparent gespielt werden. Wir erleben aber täglich in der Politik und in der großen Wirtschaft, auch in der Finanzwirtschaft, dass das mit dem offen und transparent ein frommer Wunsch ist.
Darauf kommen wir noch im zweiten Teil über die geheimen Spielregeln. Mhm. Jetzt noch zu der hellen Seite. Kann man Macht denn tatsächlich schönreden?
Ja, man muss sie gar nicht schönreden. Macht ist an sich etwas Schönes, wenn sie nach Regeln gespielt wird. Wenn sie sich eben ein Ziel vorgenommen haben, also zum Beispiel, um ein ganz einfaches Beispiel aus dem Privatleben zu nehmen, sie haben halbwüchsige Kinder und die 14-jährige Tochter möchte einfach viel länger am Samstag ausbleiben, als sie als Mutter das möchten. Und sie sagt, ja, das möchte ich aber unbedingt. Und sie sagen, nein, du bist um 12 Uhr zu Hause. Und dann kann entweder ein sehr unangenehmer Streit entstehen, was halt auch oft passiert in den Familien, oder sie haben Instrumente gelernt, wie sie sich auch mit einem halbwüchsigen Kind auf dem Verhandlungsweg einigen können. Sie können argumentieren, sie können Gründe nennen, sie können das Jugendschutzgesetz natürlich als Absicherung haben, sie können sagen, okay, wenn du das so machst, dann unterstütze ich dich dort und dort oder dann kannst du eine Belohnung erwarten. Also ein Verhandeln, dieses Verhandeln üben wir auch viel zu wenig. Viele Menschen, das sehe ich auch in meiner Coaching-Praxis immer wieder, können entweder nichts tun, das heißt, sie lassen sich alles gefallen und dann, wenn es ihnen reicht, dann explodieren sie gleich. Und da zerstört man natürlich viel mehr, als notwendig wäre. Man zerschlägt das Porzellan, man sagt Dinge, verletzt den anderen, muss sich nachher sehr entschuldigen und zurückrudern. Wenn man das dosieren könnte, wenn man da die Schalthebeln hätte, um die feine Dosierung zu nehmen, dann würde man sich sehr viel Ärger ersparen.
Also gut geübte Machtkompetenz auch schon oder vor allem erst einmal in der Familie, bevor man groß loslegen möchte. Wenn man Macht hört, denkt man ja gerne an mächtige Frauen und Männer, die es in eine Position geschafft haben, in der Macht zum anerkannten Werkzeug gehört. Nun wurden aber 4 Monate alte Säuglinge einem Test unterzogen, bei dem ihnen bunte Lichteffekte vorgeführt wurden. Ich weiß nicht, kennen Sie den Test? Durch das Drehen des Kopfes haben sie diese farbigen Blitze beeinflussen können. Das Interesse an diesen besonderen Lichtern ist erloschen, wenn sie sie nicht selber steuern konnten. Will heißen, sie haben sich nicht unbedingt für die Lichteffekte interessiert, sondern vielmehr für die Tatsache, dass sie es sind, die sie steuern. Also trägt jeder Mensch das Streben nach Macht in sich von Geburt an?
Es ist ein natürliches und sehr menschliches Element, seine Interessen durchsetzen zu wollen. Jetzt ist das eine schon mal die Freude an der Gestaltung. So würde ich auch dieses Experiment sehen, denn da haben wir kein menschliches Gegenüber, sondern es ist diese Freude, etwas zu überwinden. Bauklötze, die stehen bleiben sollen und eben Lichteffekte, die man steuern kann. Das ist sowieso, das gehört zur Neugier, zur Gestaltungslust. Das Machtthema wird dann erst wirklich relevant, wenn Sie ein Gegenüber haben. Wenn Sie also Menschen haben, die dezidiert etwas anderes wollen als Sie. Also wenn die Mutter möchte, dass das Kind ins Bett geht und das Kind möchte aber nicht ins Bett gehen, dann hilft zum Beispiel Brüllen oder hilft Schreien oder hilft sich um die Erde werfen und auf den Boden trommeln. Kleine Kinder lernen natürlich, womit sie sich durchsetzen, und das bleibt auch im Erwachsenenalter ein Grundmuster. Wenn man gelernt hat, dass Schmollen und sich zurückziehen in die Trotzecke die Mutter dann schneller besänftigt, dann wird man das als Muster auch im Erwachsenenalter behalten. Wenn man gelernt hat, dass sobald ich 3 Tränen zerdrücke, dann wird die Mutter oder der Vater weich, dann wird es das sein. Und wenn das jähzornig sein und das Brüllen genützt hat, dann wird man eher dazu neigen. Also man wird schon als Kind konditioniert auf die Instrumente, mit denen man sich durchsetzt.
Wie haben denn Kinder gelernt, die heute als Erwachsene in großen Positionen stehen? Was haben die gelernt, was die anderen, die sich schmollen zurückziehen, nicht gelernt haben?
Menschen, die in Positionen in Unternehmen sind, die haben über ihre Muster hinaus noch viel mehr gelernt. Die haben dann zum Beispiel als Jugendliche schon in Sportvereinen gelernt, wie man sich in Hierarchien durchsetzt, wie man zum Präsidenten gewählt wird, wie man kleine Organisationen führt. Wenn Sie die Karrieren von heute mächtigen Menschen anschauen, dann haben die sehr oft schon von Kind und Jugend an in Organisationen gelernt. Mhm. Und da muss man auch sagen, dass Männer das viel öfter tun als Frauen, was ihnen auch diesen großen Vorsprung im Bereich der Hierarchien in Organisationen schafft. Frauen sind eher partnerschaftlich in Grüppchen unterwegs, während die Jungs mit 15, 16 schon Präsident in ihrem Fußballverein sein könnten. Und daher haben sie hier auch viel Gelegenheit zu üben. Und weiter geht es dann mit der Bundeswehr, mit militärischen Erfahrungen, alles hierarchische Systeme, wo man lernt, mit Strukturen umzugehen und sich in Strukturen durchzusetzen. Das kommt zu all dem, was die Kindheit gebracht hat, auf jeden Fall noch dazu.
Jetzt gibt es für Mädchen die Möglichkeit auch, jetzt sind wir bei ganz einem wunden Punkt, Macht ist Männersache, Frauen haben es gern harmonisch, ein Klischee, das sich hartnäckig hält, oder ist es tatsächlich so? Also da kann Mann, Frau gar nicht viel beisteuern.
Das ist ein ganz interessantes Klischee mit der harmonischen und friedliebenden Frau. Niemand kann in seinem Umfeld bestätigen, dass alle Frauen so friedlich wären. Weder im Berufsleben noch im Privatleben haben wir so nur friedliche Frauen. Aber es bezieht sich auf einen Teilaspekt. Frauen haben ihre Konflikte eher auf der persönlichen Ebene, auch im Beruf, und Männer haben sie eher auf der strukturellen Ebene. Das heißt, die kämpfen um Positionen und gehen dann danach miteinander auf ein Bier und sind wieder Freund. Das habe ich lange nicht verstanden bei meinen Forschungen. Wie können die jetzt so streiten und solche Konflikte haben im Beruf oder bei der Sitzung? Und nachher gehen die raus, als wenn nichts wäre. Frauen, die sich in einer Sitzung so streiten, sind dann oft auch wochenlang miteinander persönlich böse. Und das ist etwas, was wir Frauen ganz stark und ganz schnell lernen sollten, dass man im Berufsleben, vor allem in großen Organisationen, nicht so sehr als ganzer Mensch agiert und gemeint ist, sondern immer in der Funktion und in der Position. Anders ist das in einem Familienbetrieb, aber in Großorganisationen, da sind sie eben die Abteilungsleiterin und nicht die Frau Müller.
Aber wenn wir auf den Familienbetrieb zurückkommen, da wo alles beginnt, was kann da in der Familie schon anders an Machtkompetenz mitgegeben werden, dass die Unterschiede, die dann zu spüren sind als Erwachsene, doch nicht so groß sind? Oder ist das einfach Gott gegeben, dass Mädchen und Jungs da unterschiedlich erzogen und gesteuert werden?
Also vorausgesetzt muss gar nichts werden, weder die Biologie noch die Psychologie. Man kann aus meiner Sicht fast alles lernen. Es können Burschen lernen, Väter zu sein und sich auch um die Kinder zu kümmern und in Karenz zu gehen und einen Haushalt zu führen. Das ist durchaus zu schaffen. Und genauso können Frauen lernen im Spitzensport, in der Spitzenleistung, in Top-Positionen in der Politik und in der Wirtschaft hier erfolgreich zu sein. Es bedarf nur sehr oft eines bewussten Schrittes aus den Geschlechterrollen, die wir jetzt Jahrtausende hatten. Frauen sind zu Hause und kümmern sich um die Familie, Männer sind draußen an den Machtpositionen. Das aufzulösen, bedarf schon einer Reflexion. Und das kann man natürlich in der Familie unterstützen, indem man beide Kinder, Jungs und Mädchen, nicht so geschlechtsspezifisch mit Spielsachen versorgt, sondern mit die Spiele eben auch wechseln, dass auch die Mädchen technische Spielzeuge bekommen und die Jungs mal einen Puppenwagen und eine Babypuppe zum Wickeln haben. Und dass es vor allem auch Spiele der Strategie gibt. Strategiespiele werden von Jungs geliebt, von Mädchen oft weniger. Und sie dazu zu animieren, auch jetzt gerade bei den Computerspielen oder auch bei Brettspielen, Fantasiespielen, Rollenspielen, sich um Strategie zu kümmern. Das fördert sicherlich das Denken, das die jungen Frauen dann später im Beruf brauchen.
Jetzt gibt es ja auch Klischees und auch Ausdrücke, die sich einfach hartnäckig halten. Ein Mädchen kann eine Zicke sein, ein Junge nicht. Den Ausdruck gibt es für die gar nicht. Und so wachsen die eigentlich schon auf. Und das wird dann auch im Berufsleben nachher auch gebraucht, wenn da Frauen sich eben in so Machtspielen dann nicht durchsetzen und irgendwie in einer Art sich schmollend zurückziehen oder was auch immer, dann wird sie auch im Erwachsenenleben noch als Zicke bezeichnet. Also gibt es da so Grundbegriffe, die sich hartnäckig halten und solange man die nicht ausmerzen könnte, geht es auch keinen Schritt weiter.
Natürlich haben Männer wie Frauen bekommen im Laufe ihres Berufslebens und vor allem, wenn es nach oben geht und die Konkurrenz größer wird, sehr vieles vorgeworfen. Aber auch hier stelle ich fest, dass Frauen einfach sehr zimperlich sind, wenn sie angegriffen werden. Männer werden ständig angegriffen von ihren Konkurrenten, aber die betrachten das als eine Art Ehre oder als eine Art sportliche Übung. Wenn Frauen angegriffen werden, ob sie jetzt als Zicke oder was auch immer sie bezeichnet werden, da sind sie gleich furchtbar erschrocken und vor allem sie werfen das dem System vor, dass sie sagen, es muss sich zuerst das System ändern. Meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, in denen ich Frauenkarrieren begleitet habe, ist, dass Frauen lernen müssen, sich gegen Konkurrenz und auch gegen Angriffe persönlich durchzusetzen. Also als Einzelwesen, an dem werden sie gemessen. Ob sie jetzt das gut parieren können, wenn sie angegriffen werden, ob sie damit souverän umgehen können, ob sie bei Gelegenheit auch mal eine Attacke starten können und jemanden auf die Finger klopfen, der sich nicht richtig verhält, aber nicht beleidigt und sozusagen, du hast jetzt, Zicke, zu mir gesagt, das war mir sehr unangenehm und da müssen wir jetzt darüber sprechen. Diese psychologisierte Art, die wird den Frauen sehr übel genommen. Ist auch, wenn Männer mir dann erzählen, sie gehen mit der Kollegin nicht so gerne, die nehmen sie nicht so gerne mit, wenn sie auf ein Bier gehen, denn sie wollen danach nicht mehr über die Arbeit sprechen. Sie erholen sich bereits und sie sprechen über ihre Hobbys. Frauen sagen dann, aber was du da gesagt hast in der Sitzung, da müssen wir jetzt noch drüber sprechen, weil das habe ich sehr unfair von dir gefunden. Und da schläft einfach den Männern und auch den Frauen, die das schon verstanden haben, das Gesicht ein, weil sie das nicht wollen.
Also zu der Sozialkompetenz, die man ja den Frauen sehr gerne zuschreibt, ist es wichtig, dass Frau sich auf den Weg zur Machtkompetenz auch macht. Nach einer kurzen Pause nehmen wir im zweiten Teil unseres Gespräches die Machtspiele als solches unter die Lupe.
Thema: Die Radio Liechtenstein Diskussionssendung. Thema: Die Radio Liechtenstein Diskussionssendung.
Bei mir im Gespräch ist Wirtschaftscoach und Machtexpertin Christine Bauer-Jelinek. Im ersten Teil haben wir den Begriff der Macht geklärt. Jetzt wollen wir uns dem Machtspielen zuwenden. Frau Bauer-Jelinek, was sind denn Spiele der Macht?
Der Umgang mit Macht in Unternehmen läuft oft nach Regeln ab oder man kann dahinter ein gewisses Muster erkennen. Und dieses oft auch so sarkastisch als Machtspielchen bezeichnet wird, ist eine Form, wie man auf dem Weg nach oben mit Konkurrenz umgeht. Männer haben da in ihrer langen Tradition sehr vieles entwickelt, wie sie eben ihre Rangordnungen immer wieder auch informell abklopfen. Das wundert die Frauen bei Sitzungen oft sehr, denn die sitzen schon mit einem Stoß Papier bewaffnet und wollen sofort in den Inhalt und in die Sache gehen. Und die Männer am Tisch, die machen da so eigenartige Geplänkel und die machen Scherze miteinander, aber auch durchaus abwertende Scherze. Die machen spaßhafte Angriffe, die dann wieder pariert werden. Das kann oft 10 Minuten, eine Viertelstunde dauern. Die Frauen sind immer fassungslos, was das dann jetzt wäre. Tatsache ist, das sind sozusagen Ritterspiele, so wie Turnierkämpfe, in denen man immer wieder sieht, wer hält denn was aus, wo ist denn der wunde Punkt von jemandem. Es wird abgetestet und ausprobiert. Und weil Frauen da selten mitspielen und auch nicht so genau wissen, was das eigentlich für ein Spiel ist, sind sie dann in dieser Rangordnung schon mal ziemlich weit hinten angesiedelt. Jetzt ist das nicht nur beim Meeting, sondern das läuft auch, wenn man einander am Gang begegnet oder das läuft eben dann, wenn es um etwas geht, wenn es um ein Projektbudget geht, wenn es um Aufstieg, um Prämien geht, wenn es um eine bestimmte Position geht, wo man sich bewirbt, dann ist im Vorfeld natürlich, werden alle nervös und versuchen einander eben zu schwächen und sich selbst in eine gute Startposition zu bringen. Und Frauen üben zu wenig im Alltag diese Spielchen, weil sie meistens ganz blöd finden. Und wenn es dann aber um etwas geht, dann sind sie aber nicht so gut trainiert. Das ist jetzt nicht ganz einfach für die einzelne Frau herauszufinden, in welcher Weise sie diese Spiele mitspielen möchte oder in welcher Weise sie eigene Spiele etablieren möchte. Irgendwas muss ihr einfallen. Ganz raushalten kann man sich aus diesen Spielen nicht. Und vor allem muss man sie zuerst verstehen.
Wie intervenieren und wie man sich auch täglich ein bisschen trainieren könnte, darüber später noch. Also das ist wie in der Tierwelt auch, da gibt es ja auch genug Beispiele, da wird erstmal gerangelt, wer denn die welche Position hat. Also man kann das vielleicht auch im Zoo mal einfach beobachten und sich dann ein Beispiel nehmen. Also den Packen, Arbeitspapier erstmal 10 Minuten auf die Seite schieben, zuschauen, in welcher Position möchte ich starten, da mitmachen und dann erst die Arbeit auf den Tisch und das rausbringen. So wird das wohl sein.
Ja, genau. Also in dieser Anwärmphase durchaus mitzuspielen und nicht gleich mit verbissenem Gesicht in die Sache gehen zu wollen.
Beim Spielen denkt ja eigentlich jeder erst an eine angenehme gesellschaftliche Tätigkeit, Unterhaltung, Freizeit. Wie schafft es dieser Begriff zum doch eher negativ besetzten Wort der Macht?
Ja, weil Macht vorne steht, dadurch wird das Spiel hinten negativ gefärbt. Aber auch Ritterspiele sind eigentlich etwas Gefährliches. Mit der Lanze vom Pferd geworfen zu werden, ist ja auch nicht gerade nur angenehm. Aber es hat diesen sportlichen Aspekt auch drinnen. Also es geht noch nicht sozusagen ums Eingemachte oder um Leben und Tod, sondern es geht um ein Turnier, um ein Üben, um ein Zeigen der Fähigkeiten.
Aber genau bei diesen Spielen wurde ja auch um die Frau gekämpft. Also das Bild zieht sich in die Machtspiele hinein.
Das ist auch unser Problem, dass man früher um uns gekämpft hat und jetzt müssen wir mit den Männern und auch den anderen Frauen um einen goldenen Schatz kämpfen oder einen Drachen besiegen. Das heißt, wir haben den Schauplatz gewechselt. Wir sind von der Kemenate oder von der Zuschauertribüne, wo wir das seidene Tüchlein dem Ritter fallen lassen konnten, selbst auf den Turnierplatz gewechselt. Wir wollten das ja aber auch so. Wir wollten die Macht der Männer und wir wollten in alle Bereiche, inklusive dem Militär und inklusive der schweren körperlichen Arbeit, der Technik, in alle Bereiche wollten die Frauen ja eindringen. Das ist uns gelungen. Jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir dieses Spiel auch spielen lernen. Oder, was manchmal auch so im Raum steht, ziehen sich die Frauen wieder zurück? Wollen sie das jetzt wirklich? Wollen sie wirklich ganz nach oben? Wollen sie Oberbefehlshaberin eines Heeres werden? Was ist jetzt wirklich mit dem Machtanspruch der Frauen? Reicht der nur bis zur Mitte? Oder reicht er wirklich, auch wenn man weiß, was man dann tun muss, bis ganz nach oben? Und da erlebe ich halt oft im Coaching, dass Frauen sich viele Illusionen machen, dass es so aussieht, als wollten sie nur die angenehmen Seiten. Und wenn sie dann hören, was sie da alles tun müssten und welchen dunklen Seiten sie auch ausgesetzt sind, dass dann viele Frauen sagen, na, das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt. Ich glaube, das mache ich doch nicht. Da bleibe ich in der Mitte. Da habe ich einen guten inhaltlichen Positionierung auch noch, was Frauen ja oft sehr wichtig ist, dass sie ein Interesse an der inhaltlichen Arbeit haben. Aber da oben muss man ja nur mehr repräsentieren und eben diese Spiele spielen. Und das interessiert noch nicht allzu viele Frauen.
Also eben, es ist nicht, dass es per se nicht möglich ist, sondern dass es oft, wenn man Einblick bekommt als Frau, nicht erwünscht ist, damit zu spielen.
Ja, ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern. Erstens mal ist es so, dass Frauen noch nicht viel wissen über diese Ebene, denn die Männer reden ja meistens nicht darüber. Das heißt, wir müssen uns dieses Wissen auch erst erarbeiten. Was wird denn da überhaupt von einem verlangt über der gläsernen Decke? Und dann ist es so wie im Spitzensport, da hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis die Frauen wirklich auch in diese sehr leistungsorientierten Bereiche vorgedrungen sind. Und jetzt sind sie Weltklasse. Mhm. Also von einer Skifahrerin, die halt auch mal mitfährt, bis zu den jetzigen Spitzensportlern, Sportlerinnen in dem Fall, hat es auch 50 Jahre gedauert. Es wird jetzt noch eine Zeit dauern, bis die Frauen auch wirklich in die Aufsichtsräte, in die Vorstandsebenen, und in der Politik ist ja schon mehr zu sehen. In der Wirtschaft wird das jetzt nachziehen.
Ich komme nochmal auf die Ritterspiele. Da werden ja auch schon in Kinderbüchern wird da schon Prävention gemacht. Also, dass das kleine Fräulein dann plötzlich unter der Ritterrüstung hervorkommt und alle, aha, sie hat gewonnen. Also, da wird es noch so märchenhaft dargestellt. Tatsache ist aber, um es noch einmal zu verdeutlichen, Frauen müssen die gleichen Spiele mitspielen, oder gibt es da unterschiedliche Spiele, die zu Parallelen führen können?
Es gibt zu einem Ziel immer viele Wege, natürlich. Auch die Männer sind ja nicht alle gleich. Es gibt ja Männer, die gerne viel reden, und Männer, die kaum ein Wort über die Lippen bringen und trotzdem mächtig sind. Also hier gibt es natürlich auch Unterschiede, die gar nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Aber diese Hoffnung der 80er Jahre, diese Buchtitel, wo da stand, die Wirtschaft wird weiblich, die Zukunft wird weiblich und die Sozialkompetenz der Frauen würde sozusagen die Welt verändern, diese Hoffnung kann man aus meiner Sicht bereits begraben. Manche hegen sie noch, aber aus meiner Sicht wissen wir heute genug, um zu sehen, dass es nicht am Geschlecht liegt, welche Spiele gespielt werden, sondern an der Sache. Wenn Sie bei den Olympischen Spielen mitspielen, dann müssen Sie gewinnen wollen, egal ob Sie eine Frau oder ein Mann sind. Und deswegen sind das keine männlichen Regeln, sondern Wettbewerb ist Wettbewerb, und der ist für Männer und für Frauen in gleicher Weise gestaltet. Wenn Sie als Frau sagen, Spitzensport möchte ich nicht, der ist ungesund, da werden meine Knie kaputt und meine Bänder kaputt und deswegen möchte ich das nicht, ich möchte lieber Gesundheitssport machen, dann können Sie das tun, aber deswegen sind nicht die einen Spielregeln weiblich oder männlich. Wenn Sie mitspielen um die Spitzenplätze, dann ist das Konkurrenz und dann ist das Kampf, egal ob Sie Mann oder Frau sind.
Jetzt, Sie beschreiben in Ihrem Buch die geheimen Spielregeln der Macht. Vor der Pause hatten wir kurz schon Transparenz in Sachen Macht angesprochen. Gibt es denn transparente Spielregeln?
Die Spielregeln sind immer nur so gut, wie geheim sie sind. Das ist sozusagen wie bei dem Computer. Es wird immer ein neues Programm entwickelt und die Hacker versuchen es zu knacken und dann wird wieder ein neues Virenschutzprogramm entwickelt. So ähnlich ist das auch bei den Machtspielen und auch vor allem bei den Insignien der Macht, den Ausdrucksformen. Das ändert sich, sobald es sehr breit und publik wird, beginnen mächtige Menschen wieder neue Regeln aufzustellen, und es dauert dann wieder eine Zeit, bis die Masse sozusagen oder mehrere Leute das durchschaut haben. Mhm. Denn es macht keinen Sinn, würde man das immer offenlegen, dann wirken sie nicht mehr. Und deswegen ist auch meine Arbeit mit dem Thema die geheimen Spielregeln der Macht nicht so, dass ich jetzt aufzeige, so geht das und das ist ein Rezept und wenn du das kannst, dann bist du auch schon sicher, sondern es ist eine Metakompetenz. Man muss darüber hinaus immer schauen können, was ist jetzt los, und man muss ganz schnell verstehen, wenn etwas nicht mehr gilt. Und die geheimen Spielregeln der Macht habe ich auch deswegen so genannt, weil im Coaching so viele Menschen gekommen sind, die gesagt haben, es hat doch die letzten 20 Jahre gut funktioniert, was ich getan habe. Ich war doch erfolgreich. Ich habe mich doch immer gut verständigen können in der Firma, im Unternehmen. Und auf einmal kommt es mir vor, als würde ich gegen Gummiwände laufen. Es versteht mich niemand oder ich verstehe die anderen nicht. Was ist denn da passiert? Das ist genauso eine Situation, wo die Spielregeln sich ganz unbemerkt geändert haben und die Menschen haben es nicht mitbekommen. Das ist um die Jahrtausendwende mit der Verschärfung des marktwirtschaftlichen Systems genauso in vielen Unternehmen, aber auch in staatsnahen Betrieben so geschehen.
Das ist ja logisch, man muss sich wieder einen Vorsprung verschaffen und da sollte man nicht hinten nachhinken und in seiner Röhre stecken bleiben. Ich sehe ja die Machtspiele auch, wie beim Theater gibt es auch für die Machtspiele eine Rollenverteilung. Also es gibt zum Beispiel das Opfer, den Machtausübenden, den Machtempfänger, den Schuldzuweiser, den Lobempfänger. Also da gibt es ja ganz 1000 Rollen und es gibt auch Zuschauer, die beklatschen oder davonlaufen. Wie gelingt es zum Beispiel, jetzt eben die Opferrolle angesprochen, zu bekommen? Wie bekommt man die? Wir reden hier nicht vom massiven Machtmissbrauch, sondern vom alltäglichen Ich muss immer und immer bin ich der Buhmann, die Buhfrau, immer muss ich nachgeben. Wie fällt man in so eine Rolle und merkt nicht, dass man da vielleicht auch mal raus könnte?
Sehr oft ist ja die Macht der Opfer eine ganz große. Es ist ja nicht so, dass alle Opfer nur arm sind, sondern die haben sich ja jetzt im Kommunikationsbereich, nicht wenn wirklich Gewalt geschieht, aber in der Kommunikation sind ja oft die, die sagen, nein, ich schon wieder und warum immer ich, die jammern, sind ja oft die, denen es gar nicht so schlecht geht, denn sie werden auch oft nicht so sehr belastet. Die, die immer tun und machen und sich nie beschweren, die bekommen oft viel mehr Arbeit aufgebürdet als jemand, der schon sehr früh schreit. Also es ist dieses Opfersein auch eine Machtstrategie, die, wenn solange sie funktioniert, die Menschen auch beibehalten. Das heißt, sie jammern, aber es funktioniert. Dann gibt es eine Situation, wo das kippt, wo die Menschen wirklich Burnout gefährdet sind oder schon über längere Zeit in einem Burnout stecken und nicht herauskommen. Da ist dringend Hilfe zu suchen, denn da kann man sich nicht mehr selbst am Schopf herausziehen und man muss hier sehen, wie man sich abgrenzt, wie man zu einer Pause kommt, wie man zu einer Erholung kommt, um wieder zu Kräften zu kommen und dann erst Entscheidungen zu treffen, dass man den Job wechselt oder die Stunden reduziert oder irgendetwas tut, um aus dieser Belastungsspirale herauszukommen.
Da reden Sie jetzt auf die Rollenumverteilung an. Eigentlich auch das ist möglich. Man kann eine Rolle auch mal abgeben und eine neue annehmen oder anstreben. Wie kann ich gekonnt intervenieren und beispielsweise vom Verlierer zum Gewinner werden? Ein langer Weg.
Das hängt davon ab, in welchem Spiel. Manchmal, das habe ich auch schon oft erlebt, muss man nur feststellen, aha, beim Fußball werde ich kein Gewinner werden, da kann ich noch so viel trainieren, da bin ich nicht so begabt. Aber beim Handball wäre ich doch viel tüchtiger und weil ich so groß bin und so gelenkig, das wäre doch meines. Also es ist natürlich heute, wo die Jobs so rar sind, viel schwerer als noch vor 20 Jahren, den Job zu finden, der genau zu einem passt und wo man sich rasch entwickeln kann. Aber es geht auch heute mit etwas Geduld und wenn man ein bisschen finanziellen Polster hat, dass man sagt, an dieser Stelle werde ich nicht glücklich und daher auch nicht gut. Ich wechsle in einen Bereich, wo ich schneller zum Gewinner werde, weil ich bessere Voraussetzungen habe. Dazwischen muss man vielleicht auch Durchhaltestrategien lernen. Das ist so was Mittleres, da bin ich nicht mehr Verlierer, aber ich bin so in der Mitte, weil ich mir einen Jobwechsel nicht leisten kann, steige ich mal zumindest so in eine Komfortzone, wo man sagt, ja, da kann ich mich jetzt für 1-2 Jahre parken, weil ich bin 45, ein Jobwechsel ist jetzt nicht angesagt, ich bekomme keinen adäquaten Job, dann muss man lernen, wie man sich hier einrichtet, ohne unglücklich zu werden.
Und sich Ausbildungen ins Auge fassen, neue Wege bearbeiten. Noch einen kurzen Blick in Ihre Dresscode Company. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Die hilft ja dabei, Kompetenzen klar zum Ausdruck zu bringen und den Stil optimal an die jeweilige Position anzupassen. Welche sind denn in Sachen Dresscode die Insignien der Macht?
Mir gefällt es ja gut, dass Sie das Beispiel mit dem Theater gebracht haben. Das erleichtert die Vorstellung sehr, dass man eben Rollen zu spielen hat. Und das macht nicht diesen Knopf im Kopf, den manche Frauen haben, da bin ich ja nicht mehr ich. Ich muss doch ich sein. Man übersieht dabei, dass dieses Ich auch eine Rolle ist, die man halt unbewusst angenommen hat. Und wenn man sich jetzt so kleidet, wie es in der neuesten Frauenzeitschrift steht, dann hat man auch eine Rolle angenommen. Sinnvoller wäre aber, die Rolle bewusst zu wählen und stärker auf das berufliche Ziel auszurichten. Nicht auf die Modezeitschrift so stark zu schauen, sondern auf die Funktion und das Unternehmen. Also, was heißt das? Ein Dresscode ist nicht immer dasselbe, sondern wenn Sie in einem Computerunternehmen, in einem Softwarehaus arbeiten, dann ist der bequeme Dresscode das, was Sie wahrscheinlich brauchen werden. Sie sind unter Technikern, Sie werden mit Sneakers und Turnschuhen gehen, Sie werden wahrscheinlich Jeans anhaben und wenn Sie die Führungskraft sind, dann haben Sie zur Jeans vielleicht ein Sakko an oder einen Blazer. Also das ist der Stil bei den Technikern. Wenn Sie dagegen eine Boutique besitzen oder in einem Lifestyle-Magazin Redakteurin sind oder in der Modebranche arbeiten insgesamt, dann sind die modischen Aspekte wichtig für Ihren Job. Aber ich wage zu sagen, nur dann. Wenn Sie in der Finanzbranche arbeiten, in der Versicherungsbranche, als Juristin, als Unternehmensberaterin, wenn Sie in den sogenannten klassischen Bereichen arbeiten und auch je weiter hinauf in der Führungsebene und in der Politik, dann ist der klassische Dresscode ein Muss. Und der ist für Frauen sehr schwer umzusetzen. Die Männer haben es da viel leichter, denn die haben von der Konfirmation an dann schon mal den Anzug und die Krawatte angehabt, während Mädchen ja bekanntlich zu diesem Zeitpunkt das kleine Brautkleid bekommen und schon mal ausprobieren, wie das wird mit der Rolle als Ehefrau. Die Frauen müssen einen deutlichen Schritt machen, wie sie zu einem Business-Anzug kommen, ohne sich deswegen schlecht zu fühlen. Sie haben den Eindruck, ein Business-Anzug ist langweilig. Die Modeindustrie suggeriert das auch immer. Es gibt nicht viele Angebote hier in Mitteleuropa und ich habe Kundinnen, die fliegen in die USA, um Businesskleidung einzukaufen, weil es in den USA ein ganzes Stockwerk gibt, das heißt Career. Und da hat man vom Schuh bis zum Mantel alles, was eben businessfähig ist. Bei uns muss man das sehr suchen unter vielen nicht geeigneten Teilen.
Bei uns hat man auch gleich das Gefühl, jetzt habe ich einfach einen Anzug an, der auf weiblich getrimmt ist. Gut, wir kommen zum Schluss. Da zitiere ich Sie gerne aus Ihrem Buch, Die helle und die dunkle Seite der Macht. Ich möchte dazu beitragen, dass die Mechanismen der Macht vor dem Hintergrund der Geschichte, der Ethik und der Geschlechterrolle möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden, damit sie sich in einem emanzipatorischen Akt gegen jede Art von Machtmissbrauch wehren und ihre eigenen Ziele erfolgreich umsetzen können. Ein hehres Ziel. Wie kann ich mich denn bereits im Alltag und Beruf üben, damit ich der Machtkompetenz Schritt für Schritt näher komme? Ein paar Tipps zum Abschluss von der Fachfrau.
Ja. Also eine sogenannte Machtanalyse besteht aus einigen Elementen. Die erste Frage ist, was will ich? Das klingt so simpel, aber wenn man das genau nimmt, wissen viele Leute nicht genau, was sie wollen. Hinsetzen, aufschreiben, kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele, langfristige berufliche Ziele. Was will ich? Dann kann man sie nicht so leicht von ihrem Ziel weglocken. Die nächste Frage ist wieder die der Ethik und der Verantwortung. Bin ich dazu berechtigt? Gibt es irgendetwas, was auf der gesetzlichen Ebene oder auf der moralischen Ebene dagegen spricht, dass ich zum Beispiel die Position meines Vorgesetzten haben möchte? Das muss man sich vorher überlegen, bevor man zu kämpfen beginnt. Weiterer Punkt ist, welche Kampfmittel oder Instrumente auch der Verhandlung und der friedlichen Formen der Macht habe ich denn? was kann ich denn alles tun, außer gescheit sein? Gescheit sein und Wissen ansammeln ist viel zu wenig. Sie müssen Netzwerke haben, Sie müssen schauen, wen kennen Sie aus diesem Umfeld, wer kann Sie fördern, wer kann Sie unterstützen. Also nicht einfach nur hingehen und sagen, ich bin die Beste und ich habe so viel gelernt, sondern in dem Umfeld sich gut absichern und unterstützen lassen.
Aber einfach so im Alltag auch, dass man sich überhaupt der Macht gewahr wird, die man um sich herum vermeintlich spürt, aber auch selber ausübt.
Also beobachten, 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 weniger tun und mehr schauen, wäre mal der erste Schritt, zu sehen, was machen denn die anderen, wie machen sie es denn, und sich dann von guten Freunden und von Partnern auch ein Feedback geben zu lassen. Ja, wie übe ich denn eigentlich Macht aus? Das wissen die ganz genau. Es ist sehr interessant, was einem das eigene Umfeld eigentlich alles erzählt, wenn man es fragt. Und wenn man das dann nicht gleich abwehrt, nein, so bin ich nicht, sondern sich das mal anhört und überlegt und sagt, aha, ich bin jemand, die arbeitet beim Durchsetzen immer mit Emotionen oder mit Erpressung oder mit Nörgeln, und gibt es da nicht auch noch andere, weitere Möglichkeiten, um das Repertoire größer zu machen? So kommt man dann in ein größeres Rollen, in eine Rollenvielfalt, und man hat in seiner Werkzeugkiste, das Bild, das ich immer habe, sind vom Baumarkt diese Schubladen mit den vielen Werkzeugen, und so viele sollten sie auch in ihrem Werkzeugkoffer haben, wenn es um die Macht geht.
Dass es nicht nur beim Nörgeln bleibt. Ja. Danke, Christine Bauer-Jelinek, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen, und möge die Macht mit Ihnen sein.
Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Für alle, die sich in das Thema Macht vertiefen möchten, gibt die Homepage www.bauer-jelinek.at eine ausführliche Starthilfe. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jutta Hopp.
Thema: Die Radio Liechtenstein Diskussionssendung.